Es freut mich, dass ich heute die Ehre habe, an diesem Tag zu euch zu sprechen. Es ist ein Tag, der doch das Entscheidende einfach ist. Ich würde sogar, auch wenn es vielleicht nicht so populär ist oder auch nicht so angenehm ist, sagen, dass dieser heutige Tag der wichtigste überhaupt ist in der ganzen Christenheit, in der ganzen Botschaft, in dem ganzen Sein, wie wir überhaupt hier leben. Und ich möchte vorher aber noch kurz beten. Vater, ich danke dir für den Tag heute, Herr. Ich danke dir für die Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und ich bitte dich, dass du jetzt die Worte, die ich jetzt hier habe, dass es deine Worte sind, Herr. Dass du mich benutzt, so zu sprechen, wie du es machen würdest, Jesus. Und dafür danke ich dir, dass wir Werkzeuge für dich sein dürfen. Amen. Osterzeit beginnt mit Karfreitag. Und ich denke, wir haben so viel mittlerweile in der Osterzeit schon gelernt und gesehen und mitbekommen. Man geht schon in die Richtung eigentlich, dass Ostern fast schon so kommerziell benutzt wird wie Weihnachten. Vielleicht noch nicht so stark, aber auch das hat man jetzt schon im Radio mal nachgefragt, wie groß sind denn die Geschenke an Ostern, ob das denn schon so extrem ist wie Weihnachten oder Geburtstag. Und man ertappt sich vielleicht selber, dass man sagt, ja, das ist doch auch so das Wichtige daran, nicht nur, dass Familie zusammenkommt, sondern dass wir diese Geschenke auch da haben. Im Radio werden iPhones verschenkt oder es wird der Schwerpunkt darauf gelegt, dass das ganze Wochenende ein Rock-Ostern ist. Und man merkt einfach, dass die ganze, dieser Blick, dieser Fokus, was überhaupt an Ostern geht, an Karfreitag heute, dass es komplett verloren geht. Und ich denke, wir sind heute wirklich zusammengekommen, um dieses Ereignis, was wir wissen, um was es geht, einerseits zu gedenken, aber der Thomas hat es eigentlich schon auch gesagt, eigentlich zu feiern. Heute ist eigentlich Fest. Und dieser Grund zur Freude und dieses hoffnungsvolle Ereignis möchte ich heute ein bisschen mit euch durchgehen, auch mit dem Ausblick, was es denn für uns wirklich alles bedeutet und wie wir mit der Sache vielleicht auch richtig umgehen. Im Englischen heißt es, ich habe es auch erstmal so lange gar nicht her, dass ich das mal mitbekommen habe, Good Friday. Dieses Good Friday, wörtlich übersetzt guter Freitag, kommt eigentlich sogar noch aus dem längeren englischen Sprachgebrauch God Friday. Was irgendwann haben sie sich gesagt, man kann Gott mit, gerade im Mittelalter, man soll den Namen des Herrn nicht missbrauchen, haben sie das dann umgeändert in Good und somit haben sie diesen guten Freitag, der bei uns Karfreitag, auch aus dem Altdeutschen heraus, traurig, Kummer, jammervoll, da sieht man, vielleicht sind die Briten da ein bisschen weiter wie wir, haben das umgeändert. Und diesen guten Freitag, das möchte ich uns heute näher bringen. Und zwar, ich habe die Predigt heute auch so genannt, die Liebe Gottes, oder warum tat Gott das, was er getan hat. Ich möchte kurz auf das Ereignis kommen, und zwar ganz am Anfang der Bibel lesen wir im 1. Mose, dass Gott diese Erde geschaffen hat. Alles, was sich darauf befand, hat er gemacht. Luft, Erde, Wasser, wir wissen das. Und alles war gut. Bis auf den Menschen. Der war sehr gut, genau. Und zu diesem Menschen, der sehr gut war, den er gut geschaffen hat, hat er eine Beziehung, eine besondere Beziehung gehabt. Ich denke, er hat auch die Tiere, die Vögel, die Pflanzen, alles irgendwie gewertschätzt und hatte eine Freude dran. Aber an den Menschen hat er was Besonderes gehabt. Und man kann auch rauslesen, dass da wirklich eine persönliche Beziehung da war, dass Gott sich mit den Menschen getroffen hat, dass sie sich unterhalten haben. Und an dem Tag aber, als Adam seine Frau vor dem Sündenfall nicht bewahren konnte oder auch nicht bewahrt hat, kam Gott wieder in den Garten und suchte nach diesen Zweien. Und das ist so der Charakter Gottes. Er will diese Gemeinschaft. Er ist derjenige, der diese Gemeinschaft sucht mit uns Menschen. Und er musste aber feststellen, dass da etwas zwischen Adam, Eva und Gott gekommen ist. Zwischen den Menschen und Gott. Und das war die Sünde. Und Gott war in dem Moment gezwungen, wir lesen das dann später, das erste Mal Blut zu vergießen, indem er nämlich die zwei begleitet hat mit einem Fell. Und dieses Fell lag nicht irgendwo rum, sondern das erste Tier musste geschlachtet werden. Und von diesem Augenblick an, wie die Sünde in dieses Leben der Menschen kam, wie sie diese Trennung zu Gott durchgezogen haben, war er aber wieder bemüht, sein Volk wieder zu gewinnen, sein Volk wieder zu sich zu bekommen. Und wenn wir uns die Frage stellen, warum, ist die Antwort eigentlich ganz einfach. Weil er uns liebt. Er möchte eine Beziehung zu uns Menschen haben. Aber diese Beziehung ist aufgrund unserer Sünde erstmal nicht mehr so möglich, wie Gott die eigentlich haben möchte. Und die ist heute auch noch nicht so möglich, weil diese Sünde in unserem Leben ist. Und Gott war bewusst, er braucht jetzt einen Rettungsplan. Er braucht jetzt eine, ich würde fast schon sagen, Plan B, aber bei Gott gibt's keinen Plan B, weil Gott immer den Alpha-Plan hat und er weiß ganz genau, was er tut und wie er es tut. Und von Anfang an, wie es mit dieser, wie die Sünde in das Leben reinkam und Gott auch eine Maßnahme, eine Konsequenz durchgezogen hat, nämlich die zwei aus dem Garten Eden rauszusetzen, zu verbannen, gab er aber trotzdem Adam noch Hoffnung mit und hat auch gleich angefangen mit Adam. Wir lesen das im 1. Mose 3,15 beginnend, dass immer noch die Beziehung zu Gott oder dass Gott die Beziehung zu uns Menschen haben möchte. Und wir haben, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Und trotz dessen, dass wir getrennt sind von Gott durch diese Sünde und Gott sich von uns auch distanzieren muss, will er eben diese Beziehung trotzdem haben. Aber es war einfach nicht möglich für ihn, durch diesen Ungehorsam auf uns das zu ignorieren. Und er hat die Lösung schon immer im Blick gehabt für die Menschen, dass er sie wie retten möchte, dass er diese Beziehung wieder auferleben möchte. Und das ganze Wissen und sein Plan für diese Rettung lesen wir im kompletten Alten Testament. Beginnen bei Mose, erste Bücher, durch die ganzen Propheten lesen wir, wie Gott einen Plan hat, um uns Menschen zu retten. Und diese ganzen Vorhersagen wurden alle erfüllt im Neuen Testament. Und zwar nicht nur vage oder so ein bisschen, sondern genau im Detail. Wir lesen das sogar dann, wenn es zu der Verhaftung bei Pilatus und so weiter kam, im Verhör. Schritt für Schritt wurde das alles 600 Jahre, 700 Jahre davor von Propheten vorhergesagt und es wurde 1:1 erfüllt. Und das ist wichtig, auch zu verstehen, dass Gott keinen Zufall zulässt. Das ist alles ein Plan, das ist alles, da steckt Wissen dahinter und das ist die Garantie dafür, dass es auch wirklich gelingt. Und wenn ich mir dann überlege, Mensch, warum macht Gott diesen Aufwand? Wieso fängt er hunderte Jahre, tausend Jahre, lässt er ins Land gehen und es minutiös zu planen und vorherzusagen, was passieren wird? Und mir bleibt einfach nur so viel zu sagen, dass es einfach die Liebe ist, die Gott für uns Menschen hat. Die hat er damals gehabt und die hat er heute noch für uns. Und das Schöne daran ist zu wissen, dass Gott einfach in dem Punkt treu ist, dass er es durchzieht, dass er in dem Moment daran festhält und sich da in keinster Weise abbringen lässt. Ich habe mir während der Vorbereitung kamen so ein paar Gedanken und unter anderem kam mir wieder eine Predigt, eine Andacht in den Kopf, wie es wohl damals sein musste, wie Gott und Jesus an der großen Tafel im Himmel saßen, beim Abendessen, wann auch immer, Und die zwei sich unterhalten über das Vorhaben, was Gott jetzt mit Jesus vorhat. Und so wie Gott, der als Seniorchef dasteht oder da sitzt und seinem Juniorchef Jesus mal kurz erklärt, wie jetzt das weitere Vorgehen ist der Firma, dass es nämlich jetzt zu entscheidenden Veränderungen kommen wird. Und den Auftrag für Jesus ganz klar definiert. Du wirst hier diese Herrlichkeit erstmal verlassen. Du wirst dich auf den Weg machen, damit ich wieder Beziehung, eine offene Beziehung, eine willkommene Beziehung auch zu den Menschen haben kann. Und ich denke, in dem Moment war Jesus ist immer deutlicher geworden, was da jetzt gerade auf ihn zukommt. Und ihm war bewusst, er wird diese Herrlichkeit Gottes verlassen müssen. Dieses Familienanwesen, dieses gigantisch, prachtvolle, majestätische. Er ist schutzlos, als kleines Kind wird er den Menschen ausgeliefert sein. Und zu wissen, egal was er tut, wie viel Gutes er den Menschen tun wird, ob er sie heilt, versorgt hat, die Menschen werden ihn am Schluss töten. Und das mit dem Hintergrund, wer ist sein Chef, wer Gott so viel Wertschätzung an diese Menschen hat. Das sind erstmal Aussichten, wo ich denke, boah, nicht wirklich aufbauend. Einerseits für Jesus nicht, weil er ganz genau weiß, auf was auf ihn zukommt. Andererseits aber auch für Gott, weil wir haben es vorher auch gehabt, oder Thomas hat es auch schon erwähnt, er als Vater weiß ganz genau, was er jetzt seinem Sohn antut. Und ich habe überlegt, das ist jetzt alles so in der Zukunft und alles, oder ne, nicht Zukunft, sondern hier dieses ferne Gott, Jesus. Aber wir haben es auch schon erlebt, Abraham. Abraham musste auch diesen Schritt gehen, seinen Sohn zu opfern. Gott hat noch rechtzeitig eingegriffen, aber diese Bereitschaft, diese wirklich, ich lasse komplett los und ich habe dieses Vertrauen und diese Liebe auch zu Gott, um zu wissen, dass das alles richtig ist, was ich hier tue. Und ich denke, Abraham, sein Herz ist innerlich zersprungen. Zu wissen, ich muss jetzt hier gerade ein Opfer einleiten, um jemanden zu retten. Und so ist es mit Gott wahrscheinlich genauso gewesen. Dass er seinen Sohn hergab, weil er die anderen aber auch so liebte. Also ich habe auf jeden Fall mal vor, Abraham diese Fragen zu stellen, wie er sich da fühlte, weil ich kann mir das nicht vorstellen. Was da an Liebe einerseits für die Menschheit oder für andere da sein muss, und gleichzeitig aber diese Bereitschaft, sein Eigenfleisch und Blut herzugeben. Und wir merken, wie radikal das eigentlich ist. Das passt in unser Weltbild überhaupt nicht mehr rein. Wie konsequent das ist, unter dieser Gottesliebe aber alles. Und wenn wir dann jetzt weiterblicken, wie es für Jesus weiterging, die Jahre, wie er herangewachsen ist, können wir die Kapitel davor natürlich überall lesen in den Evangelien. Aber wir wollen heute an den Abschnitt kommen, wo Jesus sich vielleicht auch wieder daran erinnert hat, wie er an der Tafel gesessen ist mit Gott, wie er sich unterhalten hat, was für einen Auftrag er auf dieser Erde haben wird und wie er vielleicht trotzdem innerlich gedacht hat, vielleicht geht's an mir vorbei. Vielleicht kommt da noch irgendwas anderes und Gott hat da einen anderen Gedanke. Und wir lesen diese Geschehnisse, dieser Leidensweg in Lukas 23, 13 bis 46. Wir haben diese Geschichte oder diesen Bericht auch in den anderen Evangelien. Und ich möchte darauf mal eingehen, wie Gott oder wie Jesus im Garten Gethsemane saß, wie er flehte. Die Bibel berichtet, er ringte, er hat Blut und Wasser geschwitzt und er hat damit richtig zu kämpfen gehabt. Lukas 22, 41 steht es dann, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Und ich glaube, das ist so der Moment, wo wir beginnen, nach oder wo wir beginnen müssen, nachzudenken, was ist da eigentlich wirklich passiert? Was hat da Gott, was hat Jesus da für uns getan? Jesus ist an diesen Ort gekommen, in diesen Garten, freiwillig, aber wohl wissend, was auf ihn zukommen wird. Und trotzdem zeigt es wieder in diesen Versen, wie menschlich, wie verletzlich einfach Jesus trotzdem war, auch in diesem Moment, weil er fühlte, er dachte vielleicht auch menschlich, und er hatte da richtig zu kämpfen in dieser Situation, es durchzuziehen. Und ich glaube, wir sind manchmal sehr schnell trotzdem in der Gefahr, dass wir, wenn wir diese ganzen Geschichten lesen, wir kennen es aus vielleicht sogar schon Gottesdiensten mit den Kindern, oder wir haben seit Jahren diese Stellen gelesen, und trotzdem sehen wir das manchmal als das Normalste der Welt, weil wir sagen, ja gut, es war ja schließlich Jesus und das ist unser Glaube und ja, das ist einfach so und es gehört dazu. Aber mir ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, und das muss ich mir selber immer wieder ganz klar vor Augen bringen, wie kostbar dieser Akt der Liebe für uns dann doch war und noch ist. Was es denn gekostet hat und wie schnell wir über das reden, als wär's eine Nebensache, als wär's ja so eine kleine Lappalie. Ist halt mal passiert. Es steht zwar in dem Buch, aber das Buch ist so dick, da sind so viele andere tolle Sachen auch passiert. Oder interessante Sachen. Und in der Nacht, wie er in dem Garten war, flehend gebetet hat und mit Gott geringt hat und gesagt hat, hey Gott, wenn es irgendwie anders geht, dann verschon mich. Und in der Nacht, ich weiß nicht genau, wie viele Stunden später nach dem Gebet oder vielleicht wie er sogar noch in dem Gebet war, steht dann, dass die Soldaten gekommen sind, die ihn verhaftet haben. Die sind heimlich nachts gekommen mit den Pharisäern, mit Schwerter schwer bewaffnet, als wär's ein Schwerverbrecher. Und das war der Beginn eines Martyriums, wo, ja, was seelisch und körperlichen Grausamkeiten ausgesetzt war und der komplette menschliche Sadismus an den Tag gebracht hat, wo ich heute sag, wenn wir diese Qualen oder diese Geschehnisse heute in einem Bericht in der Zeitung lesen würden, was einem Menschen zugetragen worden wäre, ich glaube, so viel Psychologen, so viel schlaue Menschen, die da kommen würden und da irgendwie eine Erklärung für diesen Täter finden möchten, könnte man gar nicht aufbieten. Es war eine Tortur für ihn. Und man hat gemerkt, oder Jesus sagte selber, oder in der Bibel steht es drin, dass sie Macht über ihn hatten. Die Finsternis war in diesem Moment so stark präsent. Und es hat angefangen mit dem Verrat durch einen Freund, durch einen Getreuen, der ihn begleitet hat. Und mir kam dann so in dem Moment so der Gedanke, was Jesus bestimmt nicht hatte, aber ich als Mensch hätte mitgedacht, siehst, ich lasse mich hier verhaften, einer meiner besten Freunde hat mich verraten, und für was? Jesus wusste ja, um was es ging, dass er jetzt bald auch wieder sterben wird. Und siehst, die Menschen, das sind doch alles Heuchler. Das lohnt sich gar nicht. Die verraten mich sogar so nah, wie sie mir stehen. Und ich denke, das wäre so meine persönliche Reaktion vielleicht auch gewesen. Und warum soll ich mich jetzt für diese Menschen ans Kreuz schlagen lassen? Es geht weiter, wie er verraten wurde, ist er verspottet worden. Ich meine, damit kommt man vielleicht noch zurecht. Aber nur wenn man mal sagt, was, du bist gläubig, das ist noch nicht verspotten. Sondern verspotten ist wirklich, wo du an einen Pranger gestellt wirst, wo man mit dem Finger auf dich zeigt, dich vielleicht sogar anspuckt. Wir kennen so viele Berichte auch von Open Doors, sonstige, wo Christen wirklich diesen Leidensweg schon durchgemacht haben, in Form, dass sie genauso auch geschlagen worden sind. Und die Lästerungen, die man über ihn ergeben hat, wo man schon Schwierigkeiten hat, manchmal auch, ja, das nachzuvollziehen, wie abartig diese Menschen einfach da auch gedacht haben. Er wurde dann der Obrigkeit vorgeführt. Er war bei Herodes, er war bei Pilatus. Und Pilatus hat, trotz dass er keinen Fehler, keine Schuld gesehen hat, hat er diese Verurteilung ausgesprochen. Und es war ein absolutes Fehlurteil. Heute würde man sofort in Berufung gehen. Er sagt, hey, was sind das für Beweise? Ihr habt doch gar nichts. Der hat nur Gutes getan. Damals gab es sowas nicht. Und ich denke, es war einfach auch ein Plan Gottes, dass es so passieren musste. Aber es sind trotzdem aus menschlicher Sicht, denke ich, so viele Dinge da auch schiefgelaufen, wo man sagt, dass spätestens da hätte man doch nichts mehr machen oder nicht mehr weitergemacht. Die Massen haben gegrölt auf diesem Hof, die sind da gestanden und die waren richtig in Rage. Die haben, ich denke, wenn man da mal Videoaufnahmen gemacht hätte und die dann später dem einen oder anderen Pharisäer wieder gezeigt hat, wie er sich doch vielleicht in seiner Art und Weise und seiner Wesensart verloren hat und die Kontinenz nicht mehr gehalten hatte, ich denke, da wäre ziemlich schnell auch ein Schamgefühl dann aufgekommen. Und zu wissen, wie ja dieser Hass, diese Ablehnung, die Gott da erfahren hat auf diesem Platz, wie sie dann Barnabas frei haben wollten, Jesus dafür noch viel schneller am Kreuz sehen wollten. Ich würde fast schon sagen, das war so richtig diabolisch schon. Da hat man gemerkt, wie da Satan gerade richtig hochfährt, wie richtig ganz stark er diese Chance für sich sieht, endlich diesen Sohn Gottes hinzurichten. Und es ging weiter, wie dann die römischen Soldaten ihm eine Dornkrone gemacht haben. Ich hab noch überlegt, ob ich mir noch irgendwie eine anschaffe oder basteln lasse von meiner Schwiegermutti, die ja so schön immer dekoriert. Und ich habe gehofft, dass er vielleicht eine richtige Dornkrone dorthin hängt, um es euch mal vielleicht auch nochmal bildlich zu zeigen. So eine Dornkrone, die wurde nicht einfach nur leicht aufgesetzt, so dass sie im lockigen Haar hing. Die wurde reingepresst. Die wurde reingeschlagen. Und diese Dornen, die sind bis auf den Knochen runter. Man hat solche Foltermethoden zum Teil im Mittelalter sogar noch gefunden, nachweislich. Und das müssen Schmerzen gewesen sein in dem Moment. Und diese angepasste Dornenkrone, damit hat es nicht gereicht. Man hat ihn ausgepeitscht, man hat ihn angespuckt, weiter gedemütigt. Man hat ihm die Kleider ausgezogen. Und zu allerletzt hat man diesen geschlagenen, geschändeten, zermahlenen Körper. Da wird nicht mehr viel dran gewesen sein. Wenn man weiß, wie damals Geißelungen aussah, da waren Rücken nur noch Fetzen. Man hat ein paar, wahrscheinlich auch schon bis zu Knochen, das eine oder andere Mal gesehen. Es lag drauf, wie stark man natürlich das durchgeführt hatte. Aber dieser zermahlene Körper, den haben sie dann am Schluss ans Kreuz genagelt, wie ein Verbrecher. Und irgendwie in diesem ganzen Szenario, mit dem Ganzen, was man da liest und sich vielleicht auch bildlich versucht vorzustellen und zu empfinden, was da passiert ist, kommt so bei mir so ein bisschen diese Hoffnung aus, gut, ich weiß es natürlich besser, aber ich glaube, wenn ich diese Geschichte nicht kennen würde oder wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte und es miterfahren hätte und ich Sympathien für Jesus gehabt hätte, spätestens da hätte ich doch gedacht, Mensch, wann kommt dieses Happy End? Wann kommt diese himmlische Herrscher, wo Jesus hat selber erwähnt, er könnte es jederzeit machen. Jederzeit könnten diese Engel runterkommen, Legionen, und hätte das Ganze einfach beendet. Und zwar auch all für einmal. Diese Kavallerie von Engel, um diese Macht Gottes zu demonstrieren, die blieben aus. Da kam niemand. Und man fragt sich, Mensch, das wäre so einfach gewesen doch. Dann hätten es die Menschen doch bestimmt verstanden. Dann hätten sie es doch kapiert, um was geht's hier überhaupt. Und wer ist Jesus? Aber Jesus hat es anders gemacht. Er hat alles mit sich machen lassen. Er war wie ein willenloses Lamm, was zur Schlachtbank geführt worden ist und hat diesen bitteren Kelch, den Gott ihm gegeben hat oder aufgetragen hat, hat er genommen, angenommen und hat ihn ausgetrunken, geleert bis zum Schluss. Es musste diese einmalige Sache passieren. Dieser vermeintliche Sieg Satans, dass er den Sohn Gottes ans Kreuz geschlagen hat, musste passieren, um für uns Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, diese Kluft zwischen Gott und dem Menschen wieder zu schließen. Diese Verbindung, diesen Bund, dieser Bund fürs Leben. Und es musste jemand dafür sein Leben lassen. Und zwar völlig selbstlos. Einer, der wirklich unschuldig ist, der von sich behaupten kann, ich bin schuldlos. Und es gab keine andere Möglichkeit, die Gott in seinem Plan oder in seiner Vorhersehung hatte oder Möglichkeit hatte, um uns Sklaven der Sünde, so nennt die Bibel uns, zu befreien, damit der Weg zu Gott wieder offen ist. Und wie Jesus am Kreuz hing, wie er noch mit Gott gesprochen hat und seinen Geist in Gottes Hände gelegt hat und befohlen hat und dabei starb, kam die Bestätigung auch von Gott für die Menschen zu sagen, so, jetzt ist der Weg offen. Der Tempelvorhang riss von oben nach unten. Und ich denke, das ist so ein ganz wichtiges Indiz und auch so ein wichtiger Nachweis dafür, dass es wirklich von oben nach unten war. Weil Gott ist derjenige, der diese Bresche schlägt. Gott ist derjenige, der einsteht für uns. Der ist derjenige, der sagt, jetzt kommt in mein Heiligtum, ich bin da. Und es war vollbracht. Der Weg war jetzt nun frei ins Allerheiligste, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir Menschen wurden eingeladen, in dem Moment zu Gott freizutreten. Aber dafür hat er seinen Sohn hergeben müssen. Und das Gute ist daran, dass egal, wie wir denken, wie schwer, wie groß, wie klein unsere Sünden sind, vor Gott ist alles gleich. Und wir dürfen kommen, so wie wir sind. Gott streckt die Hand jedem entgegen. Und so wie der Vers heute schon vorgelesen worden ist, Johannes 3, Vers 16. Das ist der Vers, den wir auch beim Ranger eigentlich so schnell zuallererst den Kindern weitergeben wollen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und das ist die Kernaussage zu Ostern. Das ist das, was elementar wichtig ist. Und das Gute ist, denke ich, so wie wir heute sitzen, die Masse von uns, wir haben es für uns erkannt, wir haben diese Liebe Gottes kennenlernen dürfen. Er hat sich uns gezeigt. Und das Wichtige ist, dass wir das nicht einfach nur für uns behalten, sondern dass wir diese Liebe Gottes weitergeben dürfen. Dass es die anderen auch wissen. Die müssen es miterfahren. Wir haben kein Monopol darauf. Und diese Liebe, die Jesus alles gekostet hat, er hat seine Würde verloren, wie er als Mensch auf die Erde kam. Ist alles freiwillig eingegangen. Er hat die Schmerzen erduldet. Er hat es durchgezogen. Und zu allerletzt hat es auch sein Leben gekostet. Und diese Liebe, dieses Gnadengeschenk an uns, dürfen wir annehmen. Ich möchte fast sogar schon sagen, müssen wir annehmen. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn jemand vor dir steht und sagt, hey, Manni, ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe ihn noch nie erlebt, dass er sagt, nö, brauche ich nicht, danke. Also nicht, weil er so raffgierig wäre, sondern nein, Geschenke nimmt man einfach an, man freut sich drüber. Und so ist es diese Liebe einfach auch für uns. Dieses Gnadengeschenk anzunehmen, jeden Tag neu vielleicht, sich einen Kopf zu machen, was es auch Jesus gekostet hat. Und es eben nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen oder es als Nebensächlichkeit abzutun. Wir bekommen diese Liebe kostenlos. Wir können dafür nichts tun. Sie ist schon da. Aber für Gott, für Jesus, hat es alles gekostet. Und es ist unsere Chance, in Gottes Herrlichkeit zu kommen. Denn Jesus, das Opferlamm, hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Und ich denke, es ist noch wichtig mitzugeben, dass wir uns stets bewusst sein sollen, dass egal welche Entscheidung du triffst, gegebenenfalls kann eine dieser Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast oder immer wieder triffst, Jesus wieder ans Kreuz schlagen. Und Jesus lässt es zu. Er vergibt, aber auch gleichzeitig wieder. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir, wenn wir diese Liebe Gottes verstehen, dass wir sie auch in uns arbeiten lassen und dass wir gleichzeitig die Liebe, die Gott uns gibt, anteilig nicht nur an unsere Mitmenschen weitergeben, sondern auch anteilig an Gott weitergeben oder zurückgeben wieder. Weil Menschen, die ich liebe, tue ich mir schon schwerer, gegen diese Person wieder negativ zu Entscheidungen zu treffen. Sprich, ich tue mir schwer oder schwerer, wieder zu sündigen. Weil ich diese Person wieder verletzen würde. Und ich glaube, umso mehr Gottes Liebe in dir arbeitet und du es zulässt, umso weniger werden wir andere oder Gott selber verletzen. Und das ist das, was Jesus eigentlich auch mit uns Menschen vorhat. Ich bin am Ende. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Aber mir ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass diese Liebe, dieser Punkt, was Jesus an diesem Tag heute für uns getan hat, dass es einerseits eine Trauer war. Es waren Menschen am Kreuz, die getrauert haben, die haben geweint. Und andere haben es später sofort verstanden, dass dieser Gott wirklich wahrhaftig ist. Und dass es diese Situation dazu führt, dass wir leben dürfen. Und das ist Freude. Und das ist wirklich das, was uns aufbauen soll. Das ist das, was wir Christen eigentlich haben. Und dass die Leute sehen draußen, hey, die haben was in ihrem Herzen, das möchte ich auch haben. Diese Liebe Gottes, die wir empfangen haben, durch das Gnadengeschenk, dass wir errettet worden sind. Und dass es für die Menschheit noch Hoffnung gibt. In Zeiten, wo wir gerade merken, die Offenbarung ist gerade so deutlich. Die Menschen brauchen Liebe Gottes. Amen.